Hey ihr Lieben, wir sind's wieder, euer Max
und eure Bettina.
Bettina ist eure Jugendmitarbeiterin der evangelischen Jugend Annaberg, deren kreativer Art sie selbst das Mittagessen gestalten lässt.
Und Max ist euer Theologiestudent, der neben der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl immer noch genug Langeweile hat für diesen Podcast.
Tatsächlich. Und heute ist es wieder soweit. Wir nehmen wieder eine Folge auf, Bettina. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen und uns dazu verabredet haben, über einen Text zu reden.
Und der Text heute hat es echt in sich.
Ich freue mich sehr drauf, was uns dazu einfällt. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, weil ich glaube, es ist ein sehr unangenehmer Text. Und der Theologe in mir, der schreit gerade, dass es das einzige Strafwunder im Neuen Testament ist.
Aber mehr dazu vielleicht später. Erstmal lass uns noch einen Tee raussuchen.
Genau, denn darauf freue ich mich auch. Und ich muss dir gestehen, bevor wir uns gerade gesetzt haben, war ich in der Küche und habe schon mal einen Tee rausgesucht. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob wir den schon mal hatten. Er hat mich total angesprochen. Das ist weißer Tee mit Himbeere. Wenn du mich jetzt fragst, warum er mich angesprochen hat, ich habe keinen Plan, was weißer Tee ist. Also auch hier merkt man wieder, dass ich von Tee schon mal keinen Plan habe. Aber Himbeere mag ich eigentlich. Im Gegensatz zu meiner Schwester. Meine Schwester hasst Himbeere. Ich finde den eigentlich ganz cool.
Echt? Aber wie kann man Himbeere hassen?
Ich weiß gar nicht, ob sie da ein Stück weit eine Allergie gegen entwickelt hat. Aber irgendwie ist das nicht so. Aber ich finde auch das Bild, was da drauf ist, total cool. Also da ist so ein Drache, wie man ihn eher aus so südöstlichen Gebieten kennt. Und das sind Himbeeren mit Himbeerblüten. Und das finde ich irgendwie total cool, weil wir sind ja nun auch doch langsam im Sommer angekommen.
Ja, ne? Also unser Himbeerstrauch, der tut gerade richtig gut anfangen zu sprießen.
Und ich habe dich ja im Winter, glaube ich, gefragt, was deine Lieblingsbeschäftigung in den Wintermonaten ist. Und will dich natürlich auch jetzt fragen, was deine Lieblingsbeschäftigung in den Sommermonaten ist, wenn es draußen so richtig schön warm ist und es abgeht, was du da so gerne machst und tust.
Also auf jeden Fall natürlich draußen sein, in der Sonne, Vitamin D tanken. Und da also besonders gerne, natürlich wenn es schön warm ist, im Bad, ne, im Schwimmbad oder am See oder irgendwie im Meer oder keine Ahnung, draußen zu sein. Sachen zu erkunden draußen, man kann halt im Sommer, je nachdem, wie heiß es ist, kann man auch schön spazieren gehen, wandern gehen. Aber das ist natürlich, wenn es zu heiß ist, dann auch wieder ein bisschen anstrengend. Außer man hat irgendwelche kühlen Bergtäler oder so, Seen, genau. Und ich finde es richtig nice, wenn man abends dann schön grillen kann.
Oh ja, das fetzt.
Das ist schon auch echt mega. Und jetzt gerade finde ich auch, wenn es so langsam wärmer wird, den Garten so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und dort Sachen anzubauen und zu ernten, das finde ich auch ziemlich cool.
Das stimmt. Also ich habe ja auch seit letztem Jahr einen Garten mit einer guten Freundin zusammen. Und es ist einfach total schön, wenn man am Wochenende dort sein kann, mal was anderes macht, als man sonst macht, am Schreibtisch sitzen, viel nachdenken, sondern einfach ja auch mal den Kopf ausschalten kann, mal in der Erde ein bisschen buddeln kann und ja, mal was mit den Händen schaffen kann, das finde ich total cool. Und ich glaube auch, also das finde ich total schön, dass man im Sommer so lang draußen sitzen kann abends, ne, das irgendwie schöne Sonnenuntergänge, aber es ist noch warm und da macht man vielleicht ein kleines Feuer an. Ja. Und also das genieße ich total, wo es im Winter ja wirklich sehr, sehr zeitig dunkel wird und die Tage so richtig, richtig kurz sind, gefühlt auch, finde ich das im Sommer einfach total schön, dass man so lange irgendwie draußen sein kann und dass es so angenehm warm ist. Und wenn es so richtig, richtig heiß ist, bin ich natürlich auch so eine rische Wasserratte. Ja. Also dann bin ich der Badetyp schlechthin. Habe jetzt nicht unbedingt die Strandfigur, deswegen habe ich mir vor ein paar Jahren mit meinen Eltern gemeinsam einen Pool in den Garten gezimmert. Und ja, du gerade auch nicht. So kugelrund, wie du hier sitzt. Aber das finde ich total spannend. Ne?
Ja, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen, also so von tollen Sommererlebnissen ist irgendwie auch Rüstzeit so der Inbegriff, finde ich. Weil das vereint es so. Also das vereint es, dass man einfach zusammen ist mit anderen Menschen, da viel Spaß hat, Gemeinschaft hat. Das ist für mich irgendwie auch so eine Gemeinschaft, draußen zu sitzen im Sommer. Rüstzeiten im Sommer haben eigentlich immer irgendwo ein Lagerfeuer oder auch Grillen oder so dabei. Du hast eigentlich immer einen Badbesuch, also entweder im Freibad oder wenn es richtig gut läuft, sogar wirklich am Meer oder so. Du erlebst was, du unternimmst was, du siehst verschiedene Ecken von dem, wo man hinfährt. Also Rüstzeit ist auch so richtig irgendwie der Inbegriff von Sommer, finde ich so.
Ja, da stimme ich dir total zu. Also es ist natürlich nice, am Pool zu liegen, im Pool zu baden, am Feuer zu sitzen, lang draußen zu sein, die Wärme zu genießen. Aber in Gemeinschaft macht das alles natürlich nochmal viel, ja, viel mehr Spaß. Und ich glaube, dass Rüstzeiten da wirklich ein echt guter Punkt sein können. Und dass das echt cool ist. Also ich fahre seit vielen Jahren mit meiner JG auf Sommerrüstzeit. Und es ist einfach jedes Jahr ein riesiges Geschenk, diese Woche, die wir da gemeinsam unterwegs sind. Die wir da gemeinsam, ja, auch mit Gott unterwegs sind und auch verschiedene Episoden erleben, verschiedenes kennenlernen, auch Gott nochmal ganz anders und auch immer, ja, wieder neu kennenlernen. Und das finde ich total bereichernd.
Also wenn du gerade vielleicht das hörst und dir denkst, oh, das klingt nice, es gibt Rüstzeiten und bei manchen sind auch noch ein paar wenige Plätze frei, schaut doch einfach mal, ob ihr was findet, was euch zusagt, um den Sommer nicht nur allein, sondern auch mit anderen coolen Leuten zu genießen.
Eben kurz entschlossen, die wirklich entschlossen sind, finden eigentlich immer noch einen Platz. Irgendwo, ja, auf einer Rüstzeit, wo sie mitfahren können. Meldet euch da einfach, wenn ihr sagt, ja, ihr habt mich jetzt überzeugt, ich will eine Woche mitfahren. Dann sagt Bescheid. Aber gut, ich glaube, wir haben genug gelabert.
Welchen Text haben wir uns denn heute rausgesucht? Wir haben es vorhin ja schon so ein bisschen spannend angeteasert, aber so richtig haben wir es noch nicht aus dem Sack gelassen.
Genau, wir werden uns heute einen Text aus dem 5. Kapitel der Apostelgeschichte anschauen, und zwar gleich den Anfang. Aber vielleicht, bevor wir ihn lesen, noch ein paar einführende Worte dazu. In unseren letzten beiden Folgen ging es uns ja eher um zwei ganz bestimmte Apostel. Es ging uns um Petrus und Johannes, die einen Gelähmten geheilt haben und dann aufgrund dessen und auch aufgrund ihrer Predigt, die in der Jesus-Tradition stand, vom Hohen Rat verhört worden sind und dort auch bedroht worden sind. Und in Folge 16, also die Folge davor, haben wir uns über die erste Gemeinde unterhalten und haben uns da einen Text angeguckt. Und genau dort wollen wir heute anknüpfen. Denn diese erste Gemeinde... War die davor. Ja, nein, 16, die vor den beiden.
Ach so.
Na, siehst du, jetzt kommen wir selber schon mit den Zählen durcheinander. Ja. In Folge 16, falls ihr nochmal nachhören wollt, haben wir uns über die erste Gemeinde unterhalten. Und da knüpfen wir an. Und die Gemeinde, die hat sich durch ganz bestimmte Dinge ausgezeichnet. Das war unter anderem Gemeinschaft, vielleicht erinnert ihr euch daran, oder durch das Essen, gerade auch die Feier des Abendmahls und vor allem das Gebet. Und natürlich ein Stück weit auch über die gemeinsame Lehre, die sie geteilt haben, die sie weitergetragen haben. Und es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was die erste Gemeinde angeht. Sie hatten eine sogenannte Gütergemeinschaft. Und diese Gütergemeinschaft, die liegt unserem heutigen Text zugrunde. Und diese Gütergemeinschaft, die sagt nicht mehr, als dass der Besitz von den Gemeindemitgliedern allen gemeinsam gehört. Das muss man sich vielleicht nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Der Besitz, den jeder Einzelne hat, der gehört allen Gemeindegliedern gemeinsam.
Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen wie heute bei einer Ehe. Ja. Nur, dass da eben nur zwei beteiligt sind. Aber genau, da ist es ja auch so, wenn du jetzt nicht gerade einen Ehevertrag oder so aufsetzt, dann ist das, was dem einen gehört, gehört auch dem anderen.
Genau, oder sehr salopp gesagt, die hatten alle ein gemeinsames Konto. Jeder hat eingezahlt und jeder hat davon ausgegeben. Und so war das dann zum Beispiel auch, wenn verschiedene Leute was verkauft haben, zum Beispiel Land, dann wurde das Geld, was für diesen Verkauf als Einnahme kam, den Aposteln gebracht. Die Apostel haben das verwaltet und die ganze Gemeinde wurde von diesem Geld versorgt. Und jeder empfing nur das, was er nötig hatte. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, vielleicht auch wenn ihr ein Stück weit an euch selber denkt, dass das nicht für jeden so richtig nice war und dass da manche ein Problem damit hatten, dass alles, was ihnen gehörte, irgendwie auch den anderen gehörte und alles, was sie verdienten, abgegeben wurde und dass jeder davon versorgt wurde. Und dort setzt unser Text auch ein. Bettina, du kannst ihn uns ja mal vorlesen, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6.
Genau. Hananias und Sapphira belügen den Heiligen Geist. Ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ebenfalls ein Grundstück. Aber Hananias behielt etwas vom Erlös zurück und seine Frau wusste darüber Bescheid. So stellte er der Gemeinde nur einen Teil zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus fragte ihn: Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Erlös des Grundstücks für dich behalten? Du hättest das Grundstück nicht verkaufen müssen. Und was du mit dem Erlös machst, war allein deine Sache. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Alle, die davon erfuhren, wurden von großer Furcht gepackt. Ein paar junge Männer standen auf und hüllten ihn in ein Tuch. Sie brachten ihn hinaus und begruben ihn.
Vielen Dank, Bettina. Wir hören an dieser Stelle auf mit dem Text. Der Text geht dann weiter, in dem seine Frau Saphira vor den Apostel tritt. Er sie dasselbe fragt, sie dasselbe antwortet und auch sie stirbt, hinausgetragen und begraben wird. Der Text ist echt krass und ich glaube, der fordert mich ganz sehr heraus. Und wie ich am Anfang schon sagte, es ist das einzige Strafwunder im Neuen Testament, wo wirklich Menschen bestraft werden. Im Alten Testament finden wir das viel, viel häufiger, aber im Neuen Testament ist das die einzige Stelle. Und das finde ich beeindruckend und auch sehr herausfordernd, weil Hananias stirbt, weil er lügt und weil er habsüchtig ist. Und ich finde, davon geht eine ganz große Spannung aus, die wir auch heute noch regelmäßig wahrnehmen können. Denn ich glaube, Besitz und die Frage nach Besitz, nach gehört mir das, ist das meine, ist das deine, löst, glaube ich, ganz viele Konflikte und auch ganz oft Ärger aus, Lügen aus. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, wo man sich da bewegt.
Ja.
Und trotzdem finde ich, dass es eine ganz harte Strafe ist für den Betrug.
Also es ist auch mein Hemmoment, weil ich mir denke, alter Verwalter, wirklich, wie kann das sein, dass so eine heftige Strafe ist? Also ich glaube, ohne dass ich es will, passiert mir das auch mal, dass ich irgendwo vielleicht doch habsüchtig bin oder so, oder gierig bin oder irgendwie lüge zum Vorteil oder was weiß ich. Und das ist also wahrscheinlich das, wo die meisten mit zu kämpfen haben oder was wahrscheinlich so die häufigste Sünde ist oder so. Das ist halt einfach auch menschlich unsere Fehlerhaftigkeit, dass wir da uns auch vielleicht manchmal verleiten lassen. Und gerade der hat vielleicht viel eingebracht, hat vielleicht auch viel gearbeitet und hat gedacht, das ist auch ein bisschen sein Recht, ist dann noch ein bisschen mehr wieder zu bekommen und nicht nur für alle anderen mitzuverdienen oder so. Und das ist schon eine heftige Strafe, finde ich. Also überleg mal, wenn jeder, der heute jemanden belügen würde, tot umfallen würde, ne, dann wären wir bald ausgestorben.
Ja, das stimmt. Also das geht in Richtung von auch meinem Hellmoment, aber mein Hellmoment, der geht nochmal ein bisschen tiefer, denn ich habe mich gefragt, ob Gott die Tat bestraft oder die Täuschung.
Mhm.
Also ob Gott quasi bestraft, dass Hananias und Saphira auf die Idee kommen, zu sagen, wir behalten was von dem Verkauf, von dem Geld, was da reingekommen ist. Oder ob er bestraft, dass sie den Heiligen Geist in Person des Apostels belügen, als sie gefragt werden, ist das alles, was ihr für den Verkauf bekommen habt? Und sie ganz sicher und mit vollem Wissen ja sagen, das ist alles. Und dort in dem Sinne ja Gott belügen und sagen, nee Gott, das war alles. Wir haben hier nichts behalten. Mhm. Und dort bewusst wirklich nicht die Wahrheit erzählen.
Ja, das stimmt.
Wo hier die Strafe liegt. Und das ist dann so ein Stück weit auch für mich die Frage, bestraft Gott wirklich Habsüchtigkeit, den Wunsch nach eigenem Besitz, nach Macht mit dem Tod oder dieses bewusste sich dafür entscheiden, Gott zu belügen, ihm zu sagen, oder ihm nicht die Wahrheit zu sagen.
Ja, das stimmt. Wobei ich mich frage, war es wirklich so bewusst, also so, weißt du, ich sag mal, ich kann es mir ja auch schönreden, wenn ich andere Menschen belüge oder so, kann ich ja mir schönreden und sagen, das sind nur Menschen, das ist nicht Gott oder so, ne?
Ja.
Also dieses, und man kann ja Gott auch nicht belügen, weiß es ja. Das ist ja auch, finde ich, hier das Spannende, es kommt raus, ne?
Ja.
Also es ist nicht irgendwie, ich meine, es hätte ja auch einfach nicht rauskommen können, hätte gut gehen können, sag ich mal, ne? Und dann, aber es kommt ja raus, also die Apostel finden das raus. Und gleichzeitig finde ich auch krass, wie hier steht, Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Also das ist schon ein heftiger Satz. Also wenn mir das jemand entgegenpfeffern würde, da
würde ich auch gerne tot umfallen.
Also,
nein, also ich finde das auch total herausfordernd. Ich glaube auch, dass diese Geschichte echt krass ist und dass das auch eine Beispielerzählung ist und dass da wirklich auch das auf die Spitze getrieben wird, dass es ein für alle Mal klar ist, dass man Gott nicht belügt.
Und dass man es auch nicht kann.
Und damit ist ein Punkt gesetzt. Ja. Ja, und ich glaube, das ist eine Aussage, die wir uns aus diesem Text auch mitnehmen müssen. Und das ist auch Sinn und Zweck davon, zu wissen, Gott weiß es, Gott kennt die Wahrheit.
Und das wenn hat wir ihn, glaube ich.
Und wenn wir ihn bewusst belügen, dann geht es nach hinten los. Dann ist das falsch. Und ja, also das, wir machen damit natürlich jetzt eine ganz krasse Diskussion auf im Sinne von, vergibt es Gott da nicht irgendwie und kann man da nicht Buße tun? Und deswegen würde ich mich wirklich so weit aus dem Fenster lehnen und so sagen, dass die beiden wirklich in ihrem Herzen sich dazu entschlossen haben, wir belügen Gott.
Mhm.
Und dazu dann auch standen und gesagt haben, wir wissen nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Wir belügen Gott, als wäre es eine ganz normale Lüge.
Und man muss ja auch sagen, es wird so ein bisschen dort auch ein Exempel statuiert an den beiden. Ne?
Das glaube ich
also,
auch.
So hart wie es klingt, ne? Man kann sich das vielleicht jetzt nicht so vorstellen, oder es klingt vielleicht irgendwie komisch, wenn man sich das so vorstellt, dass Gott die vielleicht so nutzt als Paradebeispiel, als das Exemplar, wo ich beweise so, ne? Oder zeige, was Konsequenzen sind. Aber ich glaube, das war auch exemplarisch. Gott hat damit gezeigt, ey, mit mir nicht. Und es hat Konsequenzen.
Hm.
Und das, ich glaube, das hat die Leute auch so verschreckt wahrscheinlich, vielleicht auch erstmal verängstigt, könnte ich mir vorstellen. Also, da wird sich erstmal keiner getraut haben, irgendwas für sich zu behalten. Nicht mal einen kleinsten Pfennig.
Also es steht auch am Ende der Bibelgeschichte, dass wirklich die Gemeinde von großer Angst erfüllt wurde. Und ja, sie ein Stück weit, glaube ich, auch begriffen haben. Wobei ich mich auch wieder frage, kann das wirklich ein pädagogischer Ansatz sein, dass erst zwei Leute sterben müssen, dass ich was verstehe? Also das finde ich auch wieder schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich Gottes Plan damit war. Ich denke, es soll uns einfach eine Lehre sein. Und es soll uns ein für alle Mal sagen, dass wir Gott nicht belügen können. Genau. Und ich frage mich auch ein Stück weit, das ist so mein zweiter Moment, wieso denn Hananias und Sapphira das machen? Also ich kann mir selber von mir aus viele Gründe vorstellen, aber trotzdem frage ich mich, wie kommt man auf die Idee? Ja, wieso behalte ich was, wenn ich genug habe, wenn ich alles gebe? Also wenn ich versorgt werde von der Gemeinde und dort aus dem Reichtum aller lebe, warum muss ich mir dann was beiseite schaffen, wenn ich alles habe?
Ja.
Wieso brauche ich denn mehr, mehr, mehr?
Aber ich glaube, das ist genau das, was in uns Menschen leider so ein bisschen drinsteckt, so, ne? Dieser Wunsch immer nach mehr. Ich sag mal, du kannst ein gutes Gehalt, ein gutes Einkommen haben, aber dann hast dich damit angefreundet, sage ich mal, oder damit eingerichtet und plötzlich willst du wieder mehr. Plötzlich reicht dir vielleicht nicht mehr das Haus, in dem du lebst, sondern du willst, dass das Haus noch größer ist, noch schöner ist, noch mehr hat, dass es vielleicht plötzlich einen Marmorboden hat. Oder also man dieses immer mehr zu wollen, obwohl man eigentlich schon alles hat, ist, glaube ich, irgendwie genau dieses Ding, was uns Menschen manchmal besessen macht oder so, ne? Also.
Ja, da gehe ich vollkommen mit, aber ich merke auch, wie ich da innerlich auf einen Widerstand treffe, weil ich das überhaupt nicht gut finde. Also ich kenne das von mir selber.
Ne?
Wenn ich auf meinen Kontostand schaue, dann denke ich mir jedes Mal, ey, es könnte mehr sein, was tue ich nur, dass das mehr wird. Na, und auf der anderen Seite finde ich es aber falsch, dass wir Menschen immer mehr, mehr, mehr wollen, weil wir damit natürlich das, was wir haben, aus dem Blick verlieren.
Genau.
Und auch nicht zufrieden sein können mit dem, was wir haben. Nicht mehr genügsam sein können, sondern dass das Handy, was ich mir letzte Woche gekauft habe, was auf dem neuesten Stand der Technik ist, in 2 Monaten schon wieder total altmodisch ist.
Ja.
Aber das ist es doch nicht.
Ja, und das ist, man hat ja auch irgendwie immer neue Wünsche. Also wenn ich mir jetzt das gekauft habe, dann will ich das nächste Mal das haben oder das haben, ne? Und das ist, oder wenn ich jetzt dort im Urlaub war, will ich plötzlich vielleicht noch 5 Stunden woanders hinfliegen in Urlaub oder so, ne? Das sind ja auch schöne Sachen und es ist so berechtigt, dass man mal solche Wünsche hat oder sich was gönnt so. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu lernen, da genügsam zu sein und zu sagen, ich bin versorgt. Aber ich denke, das ist vielleicht das Problem auch von Hananias und Sapphira waren, dass sie vielleicht gesagt haben, nur mit dem, was ich hier arbeite, könnte ich viel mehr haben und erreichen. Aber das kann ich nicht, weil ich die anderen mit durchfüttern muss oder so. Und dass da vielleicht irgendwie man hat ja auch ein anderes Gerechtigkeitsempfinden manchmal als Gott, so, ne? Und dass sie sich da im Recht gesehen haben.
Ja, ich sage, es macht ja auch nochmal die Spanne auf, was ist Gemeinde für mich? Das will ich jetzt nicht weiter erörtern, weil dann kommen wir wieder ganz weit vom Text weg. Aber ich frage mich schon, ob so ein Modell nicht zu viel mehr Zufriedenheit führen kann, wenn ich das habe, was ich zum Leben wirklich brauche, aber die Gemeinschaft und das Miteinander mir so viel mehr schenkt, was ich mir gerade von Geld nicht kaufen kann. Und ja, das finde ich schon einen spannenden Gedanke. Und wir haben ja jetzt schon viele Momente auch mit erzählt. Mein Wow-Moment war auch schon dabei. Aber ich möchte nochmal einen Wow-Moment ganz klar benennen. Ich finde die gemeinsame Verlogenheit des Paares total spannend. Und ich habe mich gefragt, ob es in so einem Fall richtig ist, zusammenzuhalten. Also ihr müsst die Geschichte mal lesen. Der Hananias fällt tot um und dann kommt seine Frau rein, erzählt eins zu eins dieselbe Geschichte und fällt auch tot um. Also die beiden müssen sich total übereingekommen sein, dass sie das so durchziehen und dass sie das miteinander so durchziehen. Und das finde ich krass, wie die gemeinsam entscheiden, wir belügen jetzt Gott.
Aber zueinander halten, ne? Das stimmt, das ist echt beeindruckend.
Also ich finde das auch schön. Auf der einen Seite.
Ja.
Dass die beiden zueinander stehen und sagen, nee, wir haben das für uns entschieden und ist das jetzt so. Aber auf der anderen Seite schreit was in mir, weil sie damit was total Falsches tun.
Weil zwei Leute quasi nicht auf die Idee kommen, das mal. Ja, ja.
Und also weiß ich nicht, das finde ich einfach beeindruckend, dass man sich gemeinsam so sicher sein kann, das Falsche zu tun.
Also mein Wow-Moment ist echt so, dass es einfach nicht geht, Gott zu belügen, ne? Also dass sie das rausgefunden haben. Wie auch immer, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie die das rausgefunden haben, so, ne? Aber sie haben gesehen, da fehlt was.
Ja.
Das kann ganz banal sein. Vielleicht hat der es gekauft hat, tatsächlich irgendwo rausgeplaudert, was er bezahlt hat. Und dann haben sie gemerkt, ey, da fehlt doch was oder so. Aber weiß man nicht.
Kann auch eine göttliche Eingebung gewesen sein. Ich denke schon, dass gerade die Apostel eine echte Nähe auch zu Gott hatten, nachdem sie mit Jesus so eine ganze Weile unterwegs waren. Und ich denke schon, dass da auch in der Vision oder irgendwie Gott gesagt haben kann, hier, den Hananias und die Sapphira, die musst du mal fragen, da ist irgendwas im Busche.
Ja, aber das finde ich so krass. Also das zeigt einfach, es geht nicht. Also wenn wir wollen, wir können Gott nicht belügen.
Nimmst du dir das auch mit? Ist das auch so ein Stück weit das, wo du sagst, ich will nicht vor Gott treten und ihn belügen?
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich aber auch, muss ich sagen, ich glaube, deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt, ob das denen so bewusst war oder ob die gesagt haben, sie lügen Menschen an. Weil ich glaube, zumindest wüsste ich nicht, dass ich das bewusst wirklich mache, Gott anzulügen, so, weißt du?
Sonst wärst du vielleicht auch tot.
Ja, wenn, dann belüge ich mich vielleicht sogar selber und rede mir selber Sachen schön. Und damit vielleicht.
Ja.
Weil ich sage, ich will mich vielleicht selber für Sachen rechtfertigen, rede mir das schön und dann belüge ich mich selber und damit vielleicht Gott. Dann ist es ja aber auch eher unbewusst, was vielleicht nicht unbedingt besser ist, aber es ist zumindest nicht so dieses bewusste, ich knall jetzt was Falsches hin.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass es auch sein kann, dass man einfach das gar nicht immer merkt, weißt du? Wenn man sich Sachen schön redet oder wenn man irgendwie. Also ich denke oft, dass das Lügen ist ja oft so ein Zurechtbiegen sich.
Ja.
So. Und das ist nicht immer bewusst, denke ich. Und das ist auch nicht immer. Also ich bin auch jemand, der sehr für Ehrlichkeit ist und das sehr schätzt und auch sehr ehrlich eigentlich anderen gegenüber Sachen sagt. Und deswegen ist es für mich eher sowas, wo ich sage, ich muss echt prüfen, wo ich unbewusst vielleicht mich selber oder andere belüge, um mir was zurechtzubiegen. Ja. Aber das sind eher die unbewussten Sachen. Und das ist, finde ich, aber das viel trügerischere. Weil wenn du es nicht merkst, kannst du halt auch schwer daran arbeiten.
Mhm. Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das Lügen ist so eine Sache. Ich glaube, wir Menschen, wir hinterfragen uns da auch viel zu selten und prüfen uns da auch viel zu selten, reflektieren das auch viel zu selten, wann wir lügen und wie wir lügen. Also ich glaube, wir flunkern viel mehr, als wir zugeben.
Auch was ist eine Lüge, ne? Also es kann ja auch eine Lüge sein, Sachen bewusst zu verschweigen oder Sachen, also weißt du wie, es gibt ja auch verschiedene Formen, wenn man das
oder,
so sagen
oder
kann,
Dinge
von Lügen.
Zu beschönen, Informationen zurückzuhalten.
Ja.
Also das ist schon spannend.
Ja.
Was ich total cool finde, mal unabhängig von meinem Meme-Moment, diese grundsätzliche Spannung, die ich wahrnehme, ne, zwischen dem Bezug zum Besitz und dem Bezug zur Lüge, Da spiegelt sich total wider. Du sagst, du nimmst dir das mit dem Lügen mit und ich nehme mir das mit dem Besitzen mit. Ja. Und das ist total herausfordernd und auch übelst krass, sich nochmal zu fragen, was brauche ich wirklich und kann und will ich wirklich teilen.
Ja.
Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich bin schon sehr materialistisch und ich denke da auch schon sehr in so weltlichen Kategorien von Besitz, von Sicherheit, von Geld, von Versorgung. Und ich glaube, ich finde das nicht immer richtig und nicht immer gut.
Ja.
Und ich muss mir wirklich sagen, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten großzügig sein will. Dass ich mal jemanden zum Essen einlade, ohne mir gleich zu denken, oh, kann ich mir das diesen Monat leisten? Mhm. Dass ich mal jemanden einen Kaffee ausgebe, einfach um ihm seinen Tag zu versüßen und ihm zu zeigen, hey, ich denke an dich, freue mich gerade, dass wir hier miteinander unterwegs sein können und gemeinsam einen Kaffee trinken können. Und
Das erinnert mich so ein bisschen dran, also war ja jetzt viel auch so, dass man sich Gedanken gemacht hat um die Flüchtlinge aus der Ukraine bei dem Krieg. Also ich habe beobachtet, dass es super viel gespendet wurde, was ich total gut fand, aber ich hatte auch das Gefühl, wenn man in manche Spendenstellen geguckt hat, dass die Leute auch das ganz schön genutzt haben, um alles, was sie zu Hause ausgemüht haben, loszuwerden. Also so dieses, der Gedanke ist schon da und im Herzen ist schon irgendwo verankert, ich will was Gutes tun, ich will was spenden und geben, aber eigentlich nichts, was mir wehtut, sondern das, was ich sowieso nicht brauche.
Mhm.
Und das tat mir persönlich irgendwie schon weh zu sehen, weil ich mir dachte, das will ich nicht. Ich will genauso, dass die gute Sachen haben, wie ich es habe. Und dann kaufe ich halt mal was Neues, was ich sonst vielleicht nicht gekauft hätte und spende das.
Mhm.
Oder gutes Beispiel ist auf Weihnachten im Schuhkarton oder so. Das ist, deswegen sollen da neue Sachen rein, damit die eben nicht nur die alten Plüschtiere kriegen, die man ausrangiert, sondern dass man denen was Neues schenkt, dass sie auch so eine Freude haben können. Und natürlich ist auch ein gutes Gefühl, Sachen auszusortieren. Und wenn die noch top in Schuss sind und sowas, dann braucht man die nicht wegschmeißen, wenn man die jemand geben kann. Ich habe das jetzt auch sehr genossen, mal Schränke auszumüllen. Aber auch dieses, ich kaufe dem auch mal was Neues, die was brauchen so.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlussgedanke, die relativ aktuelle Situation da einfach auch mit reinzubeziehen. Weil ich glaube, gerade wenn man mit fremden Menschen in Berührung kommt, wird dieses Meine und Deine nochmal viel, viel stärker. Innerhalb der eigenen Familie, denke ich, bin ich großzügig. Da habe ich kein Problem, irgendwie mein Essen zu teilen oder was abzugeben. Aber sobald es um Fremde geht, wo die Berührungsängste auch ein Stück weit größer werden, ich glaube, dann fordert das viel mehr heraus. Und dann fordert das auch unsere Gesellschaft heraus, ob sie bereit ist, was von ihrem Wohlstand abzugeben.
Auf jeden Fall.
Ob wir uns dann an der Tankstelle und vorm Öl im Regal die Augen blau schlagen. Ja. Und ich sage, ich erzähle das nicht einfach so. Ja.
Oha. Gut, dann lass uns mal lieber, bevor wir das ausweiten, noch die Karten ziehen. Also ich habe meine schon gezogen und es ist super easy bei mir. Gibt es etwas, was dir Angst macht? Und da kann ich nur sagen, diese krasse Strafe quasi. Also dieses Todumfallen und dieses, oh, wo kriege ich vielleicht nicht mit, wo ich vielleicht so richtig heftig gegen Gott handle. Und was werden die Konsequenzen sein?
Ja. Auf meiner Karte steht, zu welchem Anlass kann man am ehesten über den Bibeltext sprechen? Auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit, auf einer Beerdigung oder auf einer Abschlussfeier. Ich glaube, über diesen Bibeltext sollte man wirklich nur in einem sehr geschützten Rahmen sprechen.
Mit Zeit
und auch wirklich mit genug Hintergrundinformationen. Ich glaube, am ehesten würde ich darüber sprechen, wenn es um Gericht geht, auch gerade im christlichen Kontext, ein Stück weit auch um Strafe und Bestrafung. Und ich würde diesen Text, glaube ich, als das eine Extrem heranziehen und dann trotzdem davon ausgehend wieder ein Stück weit zurück zur christlichen Heilsthematik gehen und auch zur Erlösungsthematik. Weil ich glaube schon, dass dieser Text da auch im Brennpunkt von der Ellipse ist. Und dass es da auch anders geht und dass Gott nicht jeden Sünder mit dem Tod bestraft.
Ja.
Und deswegen, weiß ich nicht. Also ich Ich könnte dir jetzt keinen profanen Anlass sagen, wo ich über diesen Text sprechen
Unser
würde.
Podcast.
Unser Podcast, ja, das ist vielleicht der erste Anlass, wobei ich glaube nicht, dass unser Podcast profan ist.
Das stimmt. Lass
Nun
uns mal
gut.
den Tee jetzt testen noch, bevor unsere Zuschauer schon wegnicken oder so.
Ich hoffe mal, dass wir euch nicht so sehr langweilen, dass ihr seit Minute 20 eingepennt seid. Falls doch, tut mir es leid.
Mir nicht.
Wenn ich ihn jetzt so schmecke, glaube ich, hatten wir ihn schon mal. Ich weiß es nicht.
Vielleicht findet ihr es ja raus und könnt uns sagen, ob wir den schon mal hatten.
Vielleicht ist ja
Kleines
jemand
Rätsel
dabei,
für euch.
der wirklich alle Folgen gehört hat. Der müsste das ja vielleicht wissen. Ich würde es nicht wissen und ich habe jede Folge mit aufgenommen. Das ist echt
Geht mir auch
peinlich,
so.
ne?
Ganz anders als bei der letzten Folge mit Schoko. Ich finde, der ist
Ja.
ja mild.
Das stimmt, der ist ja mild, er ist auch recht frisch. Ja,
Ja.
und man schmeckt die Himbeere auch echt gut raus. Es wird nicht mein neuer Lieblingstee, aber ich finde ihn gut.
Ja, ganz schlicht klassisch.
Genau.
Und das war's auch schon mit unserer Folge heute.
Eben, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinklickt und zuhört. Wenn ihr Anregungen oder irgendetwas dergleichen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Wir gehen gern darauf ein.
Schickt uns nochmal Tee für die letzten Folgen.
Genau. Und dann gibt es ja auch Big News bald.
Genau, und
Aber
bis
es dauert noch ein
dahin
bisschen.
erstmal eine gute Zeit euch.
Das auf jeden Fall. Macht's schön gut.
Oh,